ARD. Meilensteine. Alben, die Geschichte machten.
Wir sind alle fasziniert von Morden. Wir schauen jeden Sonntag Tatort.
Was zum Teufel habe ich mir da nur angetan?
Die musikalische Anweisung von Nick Cave war, es soll sexy und böse klingen.
Und das ist einer der Gründe, warum ich so ein Fan von den Meilensteinen bin.
Die Totenglocke.
Ah, super.
So, ist
oh,
der,
ist das morbide.
Das ist der Zeigefinger des Regisseurs.
Alle sind tot, aber der Tod ist nicht das Ende.
Ich bin Frank König, hallo, was haben wir da losgetreten? Danke an alle, die zur Plexstar-Folge an meilenstein.swr.de geschrieben haben. Heinz-Rudolf Kunze hat mit seiner Aussage, dass nicht nur David Bowie gestorben ist, sondern mit ihm auch die Rockmusik ziemlich polarisiert. Tja, kann man natürlich darüber diskutieren. Ist Heinz-Rudolf ein unverbesserlicher und besserwisserischer Kulturpessimist oder einer, der die Dinge in unserer Welt der Blasen und Echoräume sehr gut einordnen kann? Das sind so die beiden Pole eurer Mails dazu an uns. Ja, heute tragen wir die Rockmusik nicht zu Grabe. Aber Vorsicht, Triggerwarnung, diverse Mordopfer. Es wird morbide. Where the Wild Roses Grow, der größte Hit von Nick Cave and the Bad Seeds mit freundlicher Unterstützung von Aussie-Superstar Kylie Minogue. Zu finden auf dem Album Murder Ballads. Mit Erscheinen dieser Meilensteine-Folge wird das Album 30 Jahre alt. Am 5. Februar 1996 ist es rausgekommen und es ist ein Mörderballaden-Konzeptalbum. Bei der Entstehung des Werks hat auch mal wieder der Zufall geholfen. Diese Nummer hier hat den Anstoß gegeben. O'Malley's Bar haben Nick Cave and the Bad Seeds nämlich schon 1992 aufgenommen. Blöderweise passte er aber von der Stimmung her nicht auf das damalige Album.
Well, from the position I was standing, the strangest thing I ever saw. The bullet entered through the top of his chest and blew his bowels out on the floor.
Oh. Und getreu dem Motto, wenn der Prophet nicht zum Berg kommt, muss der Berg halt zum Propheten kommen, hat Nick Cave gesagt. Also mussten wir ein Album machen, eine Umgebung, in der diese Art von Song existieren konnte. Rausgekommen ist ein Werk voller düsterer Mordgeschichten, eine Mischung aus Traditionals, eigenen Songs und Coverversionen bzw. Neuinterpretationen. Mord aus Leidenschaft ist dann auch das Thema. Bei der Kritik ist das Album sehr gut angekommen und im australischen Rolling Stone, Nick Cave ist ja Australier, wurde es 2021 auf der Liste der besten australischen Alben aller Zeiten auf Platz 13 gewählt. Wir schauen hier gleich mal tiefer in die Abgründe der Mörderballaden. Und wenn ich wir sage, so meine ich Katharina Heinius aus der SWR1 Musikredaktion. Hallo Kathi.
Hallo.
Und als Gast dazugeschaltet ein Podcast-Kollege, Stefan Pitterling, Host vom Podcast Pittis Popcast. Willkommen Pitti, schön, dass du da bist.
Ja, hallo, sehr schön. Das freut mich natürlich auch sehr, hier zu sein.
Pitti, du bist schon länger hier in der Meilensteine-Community unterwegs, schreibst uns oft, hörst uns seit Jahren und machst mit Pittis Podcast auch eine eigene Show. Was machst du da genau?
Ja, mein Podcast, den gibt es so fast 6 Jahre lang jetzt. Also ich habe so circa 250 Folgen.
Ah, so.
Und es ist alles, ja genau.
So fast
es ist alles,
so viel wie wir.
Ja, er hat alles mit Musik zu tun. Also ich behandle Themen, die in der Musik dann aufbearbeitet werden. Also Tod, Familie, Humor, Vater und Sohn, Sport, mhm. Gerechtigkeit, Freiheit und so weiter. Dann mache ich auch ein paar Porträts habe ich schon gemacht. Ja, die größten Helden, Bob Dylan habe ich schon mal gemacht, so eine 1,5 Stunden drüber geredet, mhm. Springsteen, McCartney und Nils Frevert, einer, von dem ich denke, er ist einer der wunderbarsten deutschen Songschreiber. Und manchmal habe ich auch Gäste und mache mit denen dann halt hier den Soundtrack ihres Lebens oder rede über verschiedene Jahre, also das Jahr 2004 hat man schon oder 1991 und da beleuchtet man so die besten Musik Highlights aus diesen Jahren. Und manchmal habe ich hier ein paar Leute, die Live-Musik bei mir machen, ihre eigenen Songs vorstellen und mit denen ich dann ganz so locker über Musik und über ihre Leidenschaft rede. Und es gibt am Ende immer eine Rätselfrage, die sich irgendwie mit den Künstlern, die ich da bespreche, auseinandersetzt.
Hört sich gut an, hört gerne mal rein. Den Link zu Pittis Podcast findet ihr natürlich bei uns in den Shownotes. Aber du bist ja nicht nur Podcaster, sondern auch Lehrer für Englisch und Ethik. Besser könnte es ja heute bei dem Thema gar nicht passen.
Ja, genau.
Wir gehen mal zurück ins Jahr 1996. In Deutschland hält Bundespräsident Roman Herzog seine berühmte Ruck-Rede. Einen Ruck im positiven Sinne könnten wir 30 Jahre später auch gebrauchen, behaupte ich mal. Positiv ist 96, dass Deutschland Fußball-Europameister wird. Oliver Bierhoff schießt uns in Wembley mit seinem historischen Golden Goal im Finale zum Titel. Das war gegen Tschechien. Die Taliban nehmen erstmals Kabul ein. Da kommt einem irgendwie bekannt vor, genau wie diese Meldung hier. Ministerpräsident von Israel wird vor 30 Jahren der rechtskonservative Benjamin Netanyahu. Trainspotting wird zum Kultfilm der 90er und in den deutschen Singlecharts sind die Fugees ganz oben mit ihrer Version von Passt auch heute irgendwie, Killing Me Softly. Der nächste 1996er Meilenstein, den wir haben, ist Buena Vista Social Club, geplant für den 22. Juni. So, Pitti, jetzt bist du dran. Du wolltest schon immer mal diese eine Ansage machen. Wohlan.
Die Meilensteine gibt's in der ARD-Audiothek und wer sie abonniert, verpasst keine Folge.
Danke, Pitti. So, und ich habe jetzt noch eine ganz heiße Neuigkeit für euch. Ihr wisst ja, wir spielen am 11. April beim SWR Podcast Festival in Mannheim in der alten Feuerwache. Den Link zu den Tickets, den gibt's unten bei unseren Shownotes. Und jetzt, Trommelwirbel, kann ich euch verraten, um was es geht. Wir legen zum 10. Todestag von Prince die Purple Rain Folge nochmal neu auf. Und das wird bestimmt grandios. Stefan ist dabei, Katharina und Pat und ich. Und mal sehen, vielleicht bringen wir noch jemanden mit. Es wird jedenfalls eine tolle Show. Und den Link zu den Tickets, den findet ihr hier unten in den Shownotes. Wir freuen uns riesig auf euch. Es wird ein Riesenspaß.
Die Meilensteine sind eine Produktion von SWR 1.
Ich glaube, bevor wir in das Album einsteigen, müssen wir mal über das Genre reden. Katharina, was genau ist eine Mörderballade?
Steckt ja praktisch schon im Titel, Mörderballade, Mörderlied. Also es geht um Kriminalgeschichten in erster Linie, die durch alle Genres denkbar sind. Also die haben keine Genregrenzen in dem Sinn. Und Nick Cave hat mal so schön gesagt, ich habe es immer ganz besonders genossen, über Mord und Gewalt zu schreiben. Und wenn man sich die Nick Cave and the Bad Seeds Alben anschaut, dann sieht man auch, dass schon auch vor Murder Ballads auf jedem Album zwei Songs sich um Mord und um Gewalt auch drehen. Also das war schon immer was ihn auch irgendwie fasziniert hat, auf den Alben auch davor. Und wenn wir jetzt die Begrifflichkeiten noch mal ein bisschen auseinanderdröseln, eine Ballad ist nicht in dem Sinne gemeint, wie wir es heute verstehen würden als Popballade oder als Powerballade, sondern es geht hier viel mehr um ein kurzes erzählendes Gedicht, das auch zum Singen geeignet ist. Also die Tradition der Ballade stammt schon aus dem Mittelalter, vor allem Großbritannien, Irland. Und man hat im Prinzip Kriminalgeschichten, also ob wahr oder unwahr, weiter erzählt, weiter tradiert. Da werden wir heute auch noch ganz viel im Podcast drauf eingehen. Und es geht immer am Ende um die Sensation, weil das natürlich bei den Leuten hängen bleibt. Das ist ein psychologisches Phänomen, dass wenn Bedrohung auf uns zukommt, dass uns das fesselt und packt. Mhm. Und das hat man eben über Jahrhunderte schon ausgenutzt in dieser Form der Ballade. Mhm. Und es gibt auch ganz bekannte Beispiele von Murder Ballads. Ich habe mal ein paar rausgezogen, zum Beispiel aus der Dreigroschenoper Mackie Messer.
Und der Haifisch, der hat Zähne und die trägt
ihr Kniff.
Genau.
Im Gesicht.
Also mit Nick Cave auf jeden Fall gesanglich verbunden.
Hat ein Messer.
Passt super dazu, ja.
Doch das Messer sieht man nicht.
Also es geht um den Gangsterboss Mackie Messer in der Dreigroschenoper. Gibt's auch auf Englisch, Mac the Knife.
Gibt's auch von Nick Cave, hat das auch mal gemacht?
Ja, genau. Und ich habe ja gesagt, durch alle Genres, durch alle möglichen Gruppen. Ich habe auch noch ein Beispiel von den Rolling Stones mitgebracht. Midnight Rambler zum Beispiel.
Oh ja, haben wir hier auch schon besprochen bei den Meilensteinen.
Ist auch eine Murder Ballad, wenn man so will. Es geht um den Serienmörder Alberto De Salvo. Der Bürger von Boston.
Did you hear about the midnight rambler?
Und es ist auch immer so dick, also so erzählerisch, also deklamatorisch kann man fast sagen. Did you hear about the, also hast du schon gehört? Also es ist immer so weitererzählend. Auch ein schönes Beispiel fand ich, ist mir in der Recherche über den Weg gelaufen von Thin Lizzy. Jack the Ripper wird ja da auch immer wieder irgendwie in Songs gepackt. Die haben auch einen Song gemacht, Killer on the Loose.
Das mag ich auch total gern. Thin Lizzy, absolute Lieblingsband.
Es ist natürlich alles irgendwie rough, aber es hat es nicht an ein Genre gebunden, kann man schon sagen. Ja, und Nick Cave stellt sich jetzt eben mit den Bad Seeds auch in diese Tradition. Also er schreibt halt nicht ein Song oder zwei Songs, sondern er schreibt ein ganzes Album voller Mörderballaden.
Ich habe ja heute Lacher geerntet. Ich muss aber ein bisschen was Lustiges erzählen. Lacher geerntet dafür, dass ich auf einem Post von den Kollegen von Radio 1 die alberne Übersetzung von englischen Bandnamen gepostet haben, noch beigefügt habe, Niklas Höhle und die schlechten Samen. Die Vorstellung, dass eine Band in Deutschland so heißt, ist schon sehr originell. Und dann hat jemand drunter geschrieben, die sind wirklich mal bei einem Secret Gig in einem Club in Berlin aufgetreten unter diesem Namen. Also gar nicht so abwegig die Geschichte. Und könnt ihr uns ja schreiben an meilenstein@swr.de, wenn ihr zufällig dabei gewesen seid. Würde mich interessieren, ob es da Geschichten zu gibt, was das für ein Secret Gig war und was da alles passiert ist bei Niklas Höhle und den schlechten Samen.
Das passt, glaube ich, auch ganz gut dazu, dass man wirklich sagen muss, Nick Cave, auch wenn man das immer mit dem Morbiden verbindet, der hat wahnsinnig viel Humor. Und das merkt man auch in seinen Büchern, die er schreibt. Also es ist zwar viel Böses dabei, aber auch unglaublich viel wirklich Lustiges.
Katharina, ein bisschen habe ich ja schon was zur Vorgeschichte erzählt. Nimm uns nochmal mit in die Welt des Nick Cave und seiner Bad Seeds und vor allem zur Entstehung dieses Albums.
Also ich fange mal vorne an bei der Band, weil ich das ganz interessant finde, wie die Band sich auch so zusammengewürfelt hat. Nick Cave hat die Band 1983, kann man sagen, gegründet, noch während er eigentlich in einer anderen Band war, nämlich The Birthday Party. Und diese Band bestand aus ehemaligen Schulkameraden. Also er ist ja auf die Caulfield Grammar School in Melbourne gegangen. Und da hat sich eben diese erste Band gegründet, die auch erfolgreich war, die auch einen Plattenvertrag bekommen hat. Sie sind nach London gegangen, 1982 als Band und dann eben nach Berlin. Was entscheidend war auch für Nick Cave, nach West-Berlin. Er hat natürlich schon immer die meisten Songtexte geschrieben. Es geht echt auch schon da um Grusel, um Angst, um bizarre Gestalten. Und die haben sich einfach zerstritten. Das hat nicht mehr funktioniert. Und parallel hat er eben schon versucht, sich auch eine Zweitband aufzubauen. Und das aus dieser Zweitband sind dann die Bad Seeds geworden. Bei einem TV-Auftritt hat er Blixar Bargeld gesehen, was auch ein entscheidender Move war.
Von ein Stürzenneubau.
Genau. Und er mochte ihn sehr, weil er vor allem auch sein Gitarrenspiel mochte, was ja auch sehr avantgardistisch, nicht so konventionell war. Und er hat ihn angefragt und daraus ist dann auch eine langjährige Zusammenarbeit entstanden. Wir werden auch über Blixar noch häufiger sprechen. Und dann gab es den ersten Bandnamen, ich musste ein bisschen schmunzeln, als ich ihn gelesen habe, war dann Nick Cave, Man or Myth. So, ja, dachte ich, okay, passt schon irgendwie. Dann gab es ein paar Gigs in London, in so Underground Gothic Clubs. Und dann gab es einen zweiten Bandnamen, den fand ich auch witzig, weil den drückt das, was Pitti eben sagte, die Humorebene aus von Nick Cave. Der war dann Nick Cave and the Caveman. Und dann gab es, dann kamen sie tatsächlich auf die Bad Seeds, Nick Cave and the Bad Seeds. Und spannend finde ich aber die erste Single, die sie rausgebracht haben, die sagt nämlich auch schon ziemlich viel. Das ist ein Coversong. Wir kennen ihn alle. Ich spiele ihn jetzt einfach an. As the snow flies on a cold and gray Chicago morn, a poor little baby child is born. Also klar, bekannt durch Elvis in the Ghetto, aber worum geht's? Also es geht um den dass man diesen endlosen Kreislauf von Armut, von Gewalt, von Perspektivlosigkeit, also schon auch morbide und sich im Kreis drehend, auch das wird schon in der ersten Single platziert und das ist echt ein toller Song und es etabliert auch schon diesen typischen Nick Cave and the Bad Seeds Sound einfach.
Katharina, du hast noch gar nichts zum Album gesagt.
Das stimmt. Also das Album haben sie Anfang der 90er aufgenommen und das war, hat sich ein bisschen überschnitten mit dem Vorgängeralbum Let Love In. Ich muss immer aufpassen, ich muss immer an Let Love Rule denken von Lenny Kravitz, aber gut, selbe Zeit, anderes Album. Also Let Love In. Und da sind zwei Songs entstanden, die dann für die Grundlage waren für Murder Ballads. Du hast einen schon angesprochen, der zweite ist der erste Song, Song of Joy. Und sie haben gemerkt, diese Songs passen einfach nicht auf dieses Album, die brauchen ein anderes Umfeld. Und dann haben sie tatsächlich Songs, ich möchte fast sagen, gesucht, die in dieses Umfeld passen, dieser Mörderballade. Und haben sich auch auf bestehende Murder Ballads, die auch schon von anderen Künstlern interpretiert wurden, gestützt und haben sich die auch genommen. Sie haben eigene Songs geschrieben, das wird dann so ein Mischmasch und am Ende ein ganz tolles Konzept.
Aber ein konsequenter Mischmasch, finde ich.
Ja, sehr konsequent und gibt spannende Geschichten, aber über die reden wir ja gleich.
Genau. Pitti, warum ist Murder Ballads für dich ein Meilenstein?
Ja, da gibt's mehrere Gründe. Also zunächst mal finde ich, dass es absolut zeitlos ist. Also es entsteht in den 90ern und wir wissen, was da in war. Ja, also Grunge und Britpop und dann Eurodance und so weiter. Aber die Musik, die auf dem Album präsentiert wird, ist absolut zeitlos, lässt sich auch schwer in irgendein Genre packen. Das ist schon mal ein Merkmal, finde ich. Es ist ein wunderbares Konzeptalbum über ein Thema, das viele Leute fasziniert. Es hat wirklich grandiose Kollaborationen, wie ich finde, ja, mit PJ Harvey und Kylie Minogue und so weiter. Und es zeigt vor allem, dass ein Künstler, der sich wirklich etwas traut, was zu machen, was andere überhaupt nicht machen, damit auch wirklich super erfolgreich sein kann. Mhm. Ja, es war ja immerhin das erfolgreichste Album von Cave. Also so diese Mischung. Und für mich ist auch der Übergang dann wirklich zur allerstärksten Phase von Nick Cave mit den kommenden Alben.
Mhm. Nick Cave ist nach Erscheinen von Murder Ballads bei den MTV Awards zum besten männlichen Künstler nominiert worden. Er hat damals aber darum gebeten, die Nominierung zurückziehen zu dürfen und hat dazu gesagt: Mir war irgendwie klar, dass die Leute sich das Murder Ballads Album kaufen, es anhören und sich fragen würden, was zum Teufel habe ich mir da nur angetan? Denn der Kylie-Song gab überhaupt keinen Eindruck davon, wie das Album wirklich war. Wow, was für ein Statement. Und wer es trotzdem gekauft hat und auch noch aufgelegt hat, hat erstmal diesen Song hier auf die Ohren bekommen. A Song of Joy, Lied der Freude. Klingt irgendwie nach Beethovens Ode an die Freude. Ja, dann viel Spaß.
Have mercy on me, sir. Allow me to impose on you. I have no place to stay. And my bones are cold right through. I will tell you a story of a man and his family, and I swear that it is true.
Boah, Song of Joy. Wie gruselig. Pitti, warst du auch einer derjenigen, die sich von Kylie haben bezaubern lassen und dann erschrocken sind, als sie die Nummer zum Anfang des Albums gehört haben?
Also zunächst mal habe ich es mir nicht gekauft wegen Kylie.
Ja gut, dann haben wir das schon mal geklärt.
Ja, das haben wir schon mal geklärt. Ich war zu der Zeit in England, ja, als Lehramtsstudent, habe da ein Praktikum an der Schule gemacht in Cheshire. Hat's nicht weit nach Liverpool, und da war ich natürlich auf den Spuren meiner größten Helden, die mit dem B-Wort wird genannt, die Beatles, und ich war da ganz oft und auch in Manchester ganz oft und habe da mir viele Konzerte angeschaut. Und da war halt, wie gesagt, das war die höchste Zeit des Britpop. Und dann sehe ich aber eben in den Plattenläden Anfang 96 eben dieses Album liegen. Es hat ja ein wunderschönes Cover auch und habe es mir gekauft. Und ja, ich muss aber auch sagen, Song of Joy wäre nicht mein Opener.
Okay.
Ja, also wenn Nick Cave hat mich nicht gefragt, Wenn er mich gefragt hätte, hätte ich gesagt, nimm Stagger Lee lieber als Anfang. Okay. Aber okay, ja, wie gesagt, also man hat überall Oasis und Blur und Pulp gehört und die Manic Street Preachers, meine Lieblingsband und so. Und aber das war was anderes. Man hat es auch schon dem Cover angesehen, dass das was anderes wird. Und es hatte einen Parental Advisory Sticker und das war natürlich auch ein Qualitätsmerkmal zu dieser Zeit.
Also das war diese also Warnung, mir gekauft. Ne? An die Eltern, dass nicht jugendfreie Inhalte da und explizite Inhalte vorgetragen werden.
Ja. Du hast es ist aber trotzdem für mich nicht, also ich finde, das ist für mich eigentlich der mit der schwächste Song auf dem ganzen Album. Also deswegen als Einstieg, ja, ihr redet ja immer ganz viel über Opener und das finde ich auch ganz wichtig, aber ich denke, mit dem Song komme ich nicht so gut rein ins Album.
Katharina meldet sich hier ganz arg.
Ja,
aber
weil für mich ist es tatsächlich der perfekte Opener für dieses Album, weil er zwei Brücken schlägt. Zum einen, Nick Cave nimmt eine Tradition auf, die in diesen britischen Ballads oder irischen Ballads auf jeden Fall sehr, sehr lange als Opener genutzt wurde, nämlich die sogenannte Kommt alle her Formel. Ja. Also er singt am Anfang, hab Erbarmen mit mir her, erlauben Sie mir, Ihnen zu Last zu fallen. Also er steht bei jemandem vor der Tür. Ja. Ich habe keinen Ort, wo ich bleiben kann und meine Knochen sind durchgefroren. Ich werde Ihnen eine Geschichte erzählen von einem Mann und seiner Familie und ich schwöre, dass sie wahr ist. Also hören Sie mir zu. Und also dann erst zieht er die Leute in die Geschichte rein und am Ende, und jetzt ist die Begründung, warum ich das als Opener perfekt finde, bittet er diesen Mann, nachdem er diese Geschichte erzählt hat, wir sprechen gleich noch drüber, ihm die Tür aufzumachen und ihn reinzulassen.
Ja. In das Album.
In das Album. Und das ist diese Come-all-ya-Formel. Yeah. Also diese kommt alle hier rein, hört mir alle zu. Was er hier direkt am Anfang positioniert. Er zitiert auch noch andere britische Dichter in diesem Song.
Genau,
also
da kommen wir gleich zu.
Genau. Von daher empfinde ich das schon als Opener.
Okay. Also da hast du natürlich textlich vollkommen recht, das ist klar, aber ich finde es musikalisch schwächer als andere Songs. Ja. Deswegen vielleicht hat es mich nicht so...
Genau. Inhaltlich der Opener, musikalisch muss man sich... das ist harter Stoff, wenn man mit so einem Ding in ein Album einsteckt. Da gebe ich Billy recht, da muss man schon dabei bleiben an der Stelle. Aber es ist ja gar nicht der Opener gewesen, der dich verführt hat, das Album zu kaufen, sondern dieses mystische Cover. Lass uns mal darüber reden an dieser Stelle, wenn es eh schon thematisiert ist. Was hat dich denn daran so fasziniert, Billy?
Ich finde es toll, weil das ein ganz schönes Gemälde ist und auf den ersten Blick erstmal ein idyllisches Gemälde. Mhm. Ja? Eine Landschaft, eine Waldlichtung, im Schnee, im Winter offensichtlich, mit einem kleinen Häuschen, aus dem Rauch aufsteigt. Oben sieht man den Mond, ist offensichtlich ein Ölgemälde. Und wenn man aber dann ganz genau hinschaut, sieht man, dass diese Bäume sich verwandeln könnten zu irgendwelchen bösen Gestalten, könnten Wölfe sein, könnten irgendwelche Tiere sein. Und das zeigt so diese Ambivalenz, eben beides, was Schönes, aber auch was Furchtbares, und drunter steht also in ganz einfacher Schrift eben Murder Ballads, das ist also wunderbar gemacht. Man würde ja erst gar nicht draufkommen, dass das ganz viel mit Tod zu tun hat, aber eben erst beim zweiten Hinblicken, und dann war das natürlich auch in den 90ern auch, das waren so Pub-Club-Cover, wo ich gedacht habe, das muss man in die Hand nehmen und das nimmst du dann mit, und hab ich nie bereut, jedenfalls.
Katharina?
Das Gemälde ist ja von einem Schweizer Künstler, von Jean-Frédéric Schneider. Und das ist nicht zufällig ausgewählt, weil seine Biografie und das, was ihn als Künstler ausmacht, auch ziemlich gut zu Nick Cave passt. Also auch er verwebt in seinen Werken die Themen Liebe und Tod gleichermaßen, auch mit unterschiedlichen Materialien. Es gibt einen ganz tollen Artikel über ihn, den verlinken wir auch in den Shownotes, wenn sich da jemand noch weiter mit ihm beschäftigen würde, aus Künstlerkritisches Lexikon der Gegenwartskunst, weil ja oft gefragt wird, woher ich meine Infos habe. Daraus Ausgabe 81, Heft 6 von 2008, also unten drunter verlinkt. Und er war Autodidakt, das hat möglicherweise Nick Cave auch angesprochen. Er ist in einem Waisenhaus nahe Basel groß geworden. Mhm. Er irritiert auch in seinen Kunstwerken und er hat auch die Haltung, der Maler malt und der Betrachter betrachtet.
Ja.
Und genau so ist es bei Nick Cave auch. Er malt und wir betrachten. Ja. Und er möchte polarisieren und irritieren und eine Meinung auch aus einem Zuhörer herauslocken. Und da sind sich beide Künstler, also Nick Cave und auch Jean-Frédéric Schneider, eben ähnlich.
Mhm.
Und möglicherweise hat Nick Cave das eben angesprochen, dieses Bild hier vorne drauf zu machen. Das ist, die Reihe heißt Hauslandschaftsbilder.
Das ist wunderbar und das, es ist auch so, es ist einfach ein Hingucker auch.
Ja, ja.
Also
absolut.
Wunderbare Farben. Ja.
Ja.
Toll.
Ja.
Katharina, Song of Joy ist eine Moritat über die depressive Joy. Es ist also ein Namen und ihre drei Töchter, die ermordet wurden. Depressive Joy, da haben wir auch schon diesen Widerspruch drin. Keiner weiß so genau, ob der Sänger selbst nicht auch der Mörder in dieser Geschichte ist, beziehungsweise in die Rolle des Mörders schlüpft. Das sollte man nicht unerwähnt lassen an der Stelle.
Ja, das ist ein interessanter Fakt, weil er John Milton zitiert in diesem Text. Also er singt auch über ihn. Das ist auch typisch für diese Balladenkultur, dass man Namen und Orte offenlegt und offen kommuniziert. Und er singt über die Red Right Hand. Und die Red Right Hand kommt ursprünglich aus einem Text, aus einem Buch von John Milton, ein englischer Dichter. Und in seinem Werk Paradise Lost, das zitiert hier auch Nick Cave im Song, ist die rechte Hand die strafende Hand Gottes.
Mhm.
Und vorher im Text wird auch eine Zeile aus diesem Text von John Milton schon zitiert, die vom Satan gesprochen ist. Da heißt es, lebt wohl, ihr glücklichen Gefilde, wo der Freude auf ewig weilt. Heil, Schrecken, heil. Höllische Welt und du tiefste Hölle, empfange deinen neuen Besitzer. Und das zitiert im Prinzip dieser Protagonist schon mal vorher. Also man, das ist die Anspielung, warum man auf die Idee kommen könnte, dass dieser Mann, der an die Tür klopft und seine Geschichte vorträgt, auch der Mörder seiner eigenen Familie ist.
Mhm.
Weil worum geht es dann? Also ich habe ja eben schon gesagt, ich hab ja eben schon erzählt von dem Mann, der vor der Tür steht und reingelassen werden will und eben diese Geschichte erzählt. Worum geht es jetzt in der Geschichte? Es geht eben darum, dass ein Mann vor 10 Jahren in eine junge Frau verliebt war, Joy. Interessanterweise auch hier schon eine Art Polarisation, nämlich die Joy, die dann melancholisch wird und dann umgebracht wird, also die Freude, die praktisch gekillt wird. Und die heiraten, alles ist gut, bekommen 3 Kinder, Hilda, Hattie und Holly. Die Frau fällt in eine schwere Melancholie und eines Abends ist ihr Mann nicht zu Hause. Er kommt wieder mitten in der Nacht, findet seine Familie ermordet vor. Seine Frau und die 3 Kinder. Das ist die Geschichte, die dann von dem Mann erzählt wird. Und aufgrund dieser Textparallelen von John Milton könnte man auch der Auffassung sein, dass dieser Familienvater auch der Mörder ist von dieser Familie, der dann umherzieht und eben ein Vagabundenleben führt. Und interessant ist an der Stelle auch, dass diese Art von Erzählung, diese Art von Geschichte eben auch schon bei Bob Dylan vorkommt, nämlich im Song Ballad of Hollis Brown.
Hollis Brown, he lived on the outside of town. Hollis Brown, he lived on the outside of town.
Das ist auf dem 1964er Album The Times They Are Changing drauf. Und da geht es eben auch um einen Familienvater, der seine Familie tötet.
Mhm.
Und da Nick Cave ja oft auf Dylan auch hier in auf diesem Album zurückgreift, möchte ich das nur mal hier so hinstellen. Also er scheint sich auch mit Dylan beschäftigt zu haben.
Ja.
Oder sich in diese Tradition zu stellen auf eine gewisse Art.
Pity, das ist ja überhaupt so ein Fable von Nick Cave, dass er sehr gerne englischsprachige Literatur einbaut in seine Songs.
Ja, ich glaube aber auch grundsätzlich, dass es nicht nur Nick Cave ist, sondern das sowieso in der englischsprachigen Musik häufiger passiert, als das in der deutschen Rock- und Popmusik ist. Während es schon viele Bands gibt, die Bezug nehmen, gerade auf Paradise Lost. Es gibt eine Metal-Band, die heißt so. Das ist ja ein riesen Vers-Epos. 10.000 Verse und Höllensturz und gefallene Engel. Und ich glaube, ein paar dieser gefallenen Engel waren Pate gestanden für Metal-Bands. Also das spielt eine ganz große Rolle, Paradise Lost, also auch eine Metapher auf die politische Situation der Zeit, 1667 in England. Und das ist schon sowas wie Pflichtlektüre. Ich gehe jetzt nicht davon aus, dass das jeder komplett lesen muss, aber in Auszügen wird Paradise Lost gelesen von Milton. Und das wird nochmal wieder drauf zurückgegriffen. Und Nick Cave macht das besonders. Und du merkst auch den Werken von Nick Cave an, dass er sehr belesen ist. Ich merke da immer so, das hört sich ein bisschen viel davon, hört sich nach Edgar Allan Poe an, nach diesen Kurzgeschichten, wo jemand was Böses tut und dann immer wieder von diesem Bösen heimgesucht wird oder wie der Raven, der Rabe von Poe. Man merkt auch, und das habt ihr auch vorhin gesagt, dass er Brecht kennt. Es gibt immer mal wieder Bezüge zu Shakespeare, kommen wir ja auch noch drauf heute, zu Ophelia. Er kennt ganz sicher auch Kafka, das merkt man seinen eigenen Werken an, die er schreibt. Also ich habe zwei Bücher gelesen von ihm, nämlich And the Ass Saw the Angel, also Der Esel sah den Engel, und The Death of Bunny Monroe. Die sind auch wirklich sehr lustig, aber ganz viel mit Tiermetaphorik, mit Wasser. Und man merkt halt, dass es ein belesener Künstler ist, der diese Belesenheit in seinen Werken umsetzt. Und nochmal, wie gesagt, also viele Engländer machen das, Iron Maiden machen das.
Ich finde es total spannend, weil für mich bildet das seine Familie ab. Also seine Mutter, Nick Caves Mutter, war Bibliothekarin und sein Vater war Lehrer für englische Literatur.
Ja.
Und ich finde, beide blicken da durch. Also das Elternhaus, möchte ich sagen, blickt durch. Und für mich ist es auch sein Vater ist ja schon sehr früh bei einem Autounfall verstorben, 1978. Und für mich ist dieses Album oder diese Beschäftigung mit Literatur möglicherweise auch so eine Art Verbindung zum Vater. Also weil er geht ja auch mit ganz viel Liebe und mit Detailverliebtheit auch da dran, die Literatur in seinen Songs einzubinden und aufscheinen zu lassen. Also ich glaube, da ist noch so eine andere Ebene irgendwie unterwegs.
Ja. Ja, das glaube ich auch. Und das Schöne ist auch, dass es auf eine ganz ästhetische Art passiert,
genau,
bei Nick Cave eben.
Katharina, du wolltest aber auch nochmal auf einen anderen Punkt eingehen, der ganz wichtig ist auf dem Album und auch in diesem Song, nämlich dass Nick Cave Sounddesign ganz gezielt einsetzt.
Es gibt einen ganz interessanten Punkt in diesem Song, was die Musik betrifft. Eine Art Bordun-Ton, eine Art Bordun-Tuten. Wir kennen es vom Telefon, wenn besetzt ist,
Erklär mal gerade bitte nochmal kurz
Bordun. Bordun ist eigentlich ein Liegeton, der unter einer Melodie liegt, aber also die Stütze ist. Und sobald der Erzähler seine Geschichte anfängt zu erzählen, haben wir eine Art Tut-Bordun.
Have mercy on me, sir. Allow me to impose on you. I have no place to stay.
Jetzt steht er noch vor der Tür und erklärt seine Situation. Ich brauche was, wo ich heute Nacht schlafen kann. Ich erzähle dir eine Story,
I will tell you a story
über einen Mann und seine Familie.
And his family, and I swear that it is true.
Und jetzt kommt dieses
Besetzzeichen.
Genau. Es geht die ganze Zeit durch. Und es ist ja auch was Bedrohliches, wenn der die ganze Zeit im Hintergrund, wie wenn dir jemand die ganze Zeit irgendwas irgendwie gegen das Bein tritt oder wow. Also da muss man erstmal auf die Idee kommen, so im Sounddesign Bedrohlichkeit zu verpacken. Wir haben später noch mehr Beispiele, wie er Sounddesign im Song nutzt.
Und das ist einer der Gründe, warum ich so ein Fan von den Meilensteinen bin. Weil am Anfang habe ich noch gesagt, das wäre nicht mein Opener. Und jetzt, so wie es Katharina gerade erzählt, werde ich das natürlich nach dieser Aufzeichnung wieder hören. Und dann werde ich es wahrscheinlich noch lieber mögen, als ich es zuvor mochte. Und das ist ja das. Man hört die Alben viel bewusster nochmal neu und denkt sich nochmal an die Zeit zurück. Deswegen Super, danke.
Ja, das freut uns sehr. Das Thema Frauenmorde kommt im Song of Joy vor, ebenso zum Beispiel im Superhit Where the Wild Roses Grow. Es gab heftige Kritik zu der angeblich ästhetisiert dargestellten Gewalt an Frauen. Das sollten wir an dieser Stelle auf alle Fälle besprechen. Darum weiche ich jetzt mal von der Albumreihenfolge ab und ziehe Where the Wild Roses Grow einfach mal vor.
On the third day he took me to the river. He showed me the roses and we kissed. And the last thing I heard was a martyr word.
Letzte Strophe.
As he knelt above me with a rock in his fist.
Da geschieht der Mord.
Stein, ne? Where the wild roses grow. She lay on the bank, the wind lied as a thief, and I kissed her goodbye, said all beauty must die, and I leant down and planted a rose between her teeth.
Well, wild roses grow. Der Superhit vom Album, Kylie Minogue im Duett mit Nick Cave, in völlig ungewohnter Rolle, mystisch und bezaubernd, aber eben am Ende tot. Ein brutaler Frauenmord, wie auch schon im Song of Joy. In dem berühmten Video von Where the Wild Roses Grow wird der Mord auf geradezu verstörender Weise ästhetisierend in Szene gesetzt. Der Text erzählt die Geschichte jeweils aus der Perspektive des Mörders, der seine Geliebte tötet, und natürlich des Opfers, der Getöteten. Das alles in einem sehr romantischen Setting. Katharina, romantisiert das Video Femizide, wie es vorgeworfen wurde?
Also erstmal, was sind Femizide? Mhm. Das ist die Tötung von Frauen und Mädchen aufgrund ihres Geschlechts. Mhm. Und es passiert nicht zufällig. Das gehört zur Definition dazu. In den meisten Fällen sind das Beziehungstaten, also Partner oder Ex-Partner von Frauen. Und durch diesen Begriff, also dadurch, dass man diesem Ganzen einen Begriff gegeben hat, möchte man es natürlich sichtbar machen. Das ist die Idee dahinter, es Femizid zu nennen, weil es ein strukturelles Problem ist, das in der Gesellschaft vorkommt, dass in einer, es ist ein Ausdruck patriarchaler Gewalt. Also eine gesellschaftliche Ungleichbehandlung zwischen Mann und Frau oder ein Mann, der sich eben über eine Frau stellt. Mhm. Und das ist die Idee dieses Begriffes. Im Video passiert das. Ein Mann ermordet eine Frau, weil sie zu schön ist. Das ist sein Grund. Jetzt frage ich mich aber, es ist ein Album voller Mördergeschichten. Mhm. Und ja, es ist ein gesellschaftliches Problem und es ist aber auch ein Problem, das da drauf gehört, auf diese Platte, das auch gezeigt werden muss, wenn man eine Platte zusammenstellt von Mörderballaden. Und es verherrlicht das nicht. Mhm. Du hast mich da angesprochen, hast gesagt, das wird auch so gesehen. Ich dachte, ja, okay, kann man so sehen. Aber wenn man dieses Album als Kunstwerk betrachtet, dann ist es das eigentlich nicht mehr. Weil das ist ein sehr kunstvolles Video. Und wenn man diesen Song in dieses Album hineinzieht, was ja auch Nick Cave will, er wollte ja gar nicht, dass der rausgenommen wird, dass der einzeln betrachtet wird, dass er für den einzelnen Song einen Preis bekommt, sondern er wollte, dass dieses ganze Album betrachtet wird. Mhm. Und dann relativiert sich das auch wieder, finde ich.
Ich möchte auch niemandem erzählen, wie das den Song zu verstehen hat. Nur mein Eindruck davon, ich habe nie in diese Richtung gedacht, dass das eine Romantisierung oder Verniedlichung von Frauenmorden wäre. Für mich war das eine Szene wie aus einem Horrorkrimi eigentlich. Also
es ist auch komponiert. Also
ich sehe es auch genauso.
Es ist, wenn man sich dieses Stilmittel der Polarisation anschaut im Film. Wir haben, das haben wir hier auch in der Musik. Wir haben einen sehr düsteren Text und eine sehr liebliche Melodie. Mhm. Eine sehr liebliche Musik. Das heißt, es prallen hier Gegensätze aufeinander, die eigentlich nicht zusammenpassen. Wenn das im Film passiert, dann nennt man das tatsächlich Polarisation. Das ist eine Wirkung. Filmtheorie wird oft eingesetzt, wenn die Musik nicht zum Bild passt. Und was möchte der Regisseur, der Filmemacher in diesem Moment? Er möchte, dass sich der Zuschauer damit auseinandersetzt. Er möchte, dass der Zuschauer in Beziehung tritt, weil wir wollen immer als Zuschauer die Musik zum Bild, das muss eine Einheit geben. Mhm. Wir wollen immer die Verbindung verknüpfen. Und auch hier die Musik zum Text, das muss eine Einheit geben, auch im Musikvideo. Ne? Video und Musik. Und in dem Moment, wo ich mich als Zuschauer aber involvieren muss und eine Haltung dazu haben muss, werde ich am allermeisten in das Thema reingezogen. Das heißt, eigentlich ist genau diese Diskussion aus meiner Sicht gewollt, sonst hätte man es nicht polarisierend komponiert.
Ja, für mich war das auch immer so weit drüber, einfach dass diese Extreme so weit drüber, dass dieser Kontrast der lieblichen Musik und der Tat mit dem Stein, dass er sie mit dem Stein erschlägt, so krass, dass für mich das Ganze immer nur die Darstellung des Wahnsinns des Täters war. Mhm. Also wie gesagt, es gibt es ja in der Popmusik, auch im Film gibt es das, du hast erklärt, in der Popmusik auch oft, dass quasi die Musik den Text konterkariert. Mhm. Kann man natürlich auch anders drüber denken, aber wie denkst du darüber, Pitti?
Also ich denke da ganz genauso drüber. Mir fällt im Moment gerade Delilah ein. Ja? Dieser Schunkelwalzer, der davon handelt, dass ein eifersüchtiger Mann seine Frau ersticht. Ja? Mhm. Und wir tanzen alle dazu. Also mir ist es auch klar, dass ein Femizid natürlich eine furchtbare Sache, das ist klar. Aber das Album, klar, das heißt Murder Ballads. Das thematisiert Mord. Wir sind alle fasziniert von Morden. Wir schauen jeden Sonntag Tatort. Wir hören uns True Crime Podcasts an. In jedem Eberhofer Krimi, der lustig ist, geht es um Mord und es stirbt jemand. Es gibt etliche Serien, Filme und Songs. Es ist natürlich ein komplexes Thema, das ist klar. Und der Femizid natürlich grauenvoll. Aber es geht hier auf keinen Fall um Verherrlichung. Das habe ich auch nie so gesehen. Ja, und natürlich auch dann zusammen mit der Kylie, das ist natürlich auch ein wunderbarer Song, abgesehen von allem. Ja.
Wir kommen gleich nochmal dazu, dass es auch gar nicht immer um Frauen geht in der Geschichte. Es gibt durchaus auch eine männliche Version, aber kommen wir erstmal dazu, was ich sonst noch so recherchiert habe. Mir ist nämlich aufgefallen, dass Kylie in dem Video zurechtgemacht und inszeniert ist wie Ophelia, die oft gemalte, du hast schon erwähnt, Pitti, ne? Figur aus Hamlet. Und gerade gibt es ja diesen Run von Taylor Swift-Fans auf das Museum Wiesbaden, in dem das Bildnis der Ophelia gemalt von Friedrich Wilhelm Theodor Heiser zu sehen ist. Eine Pilgerstätte ist das Museum geworden, seit Taylor Swift ihren Song The Fate of Ophelia vom Album The Life of a Showgirl und das dazugehörige Video veröffentlicht hat. Ist die Parallele von Kylies zu Taylors Ophelia nur ein Zufall? Ich sag mal nur so viel. Kylies Live-Version von Where the Wild Roses Grow, sie hat es tatsächlich auch selber live gesungen, findet sich auf ihrem Live-Album. Und der Titel des Albums und der damaligen Tour war Showgirl. Kann sich jetzt jeder seinen Gedanken drum machen. Wenn ihr mich fragt, Taylor hat die Ophelia aus Where the Wild Roses Grow wieder zum Leben erweckt. Den Mordversuch hat die vielleicht sogar überlebt. Und sie hat sich dieses brutalen Femizids selbst ermächtigt. Zuzutrauen wäre das Taylor Swift, dass die das genau so meinte. Nur so eine Theorie von mir. Ich habe sie nicht persönlich gefragt. Katharina, in der Entstehungsgeschichte des Songs ist die Rolle, die Kylie Minogue da einnimmt, ich habe es kurz mal eben angedeutet, interessanterweise gar nicht weiblich besetzt.
Die Demoaufnahme hat Blixer Bargeld eingesungen oder einsingen müssen, ich weiß nicht genau. Und klingt so. Also ich finde, der hat das sehr gut gemacht.
Ja, und sein super TH gemacht. ist gewinnungsbedürftig.
Ja. Was soll ich sagen?
Sehr sympathisch.
Sehr sympathisch, auch sehr gefühlvoll gesungen. Und da könnte man ja fast glauben, es ist eine schwule Liebesgeschichte.
Also ich meine, was soll er machen? Also sie brauchen halt ein Demo, damit sie weiß, was sie und wie sie singen soll. Und das war tatsächlich ein Problem, weil Kylie Minogue war ja die Popkünstlerin in der Zeit. Und als sie am 18. Januar 1995 in Melbourne ins Studio kam es auch dann zum ersten persönlichen Treffen zwischen Nick Cave und Kylie Minogue. Da war sie erstmal sehr dynamisch unterwegs, was die Gesangsparts anging und auch sehr energiegeladen. Und das wollte Nick Cave ja gar nicht. Aber das war das, was sie kannte und was für sie normal war. Und er sagte dann zu ihr, mach es kleiner, 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 mach es, als würdest du die Geschichte erzählen. Und das hat sie dann, finde ich, ziemlich gut hinbekommen. Und das macht ja auch Blixer Bargeld hier im Demo vor.
Ich muss aber noch dazu sagen, Blixer Bargeld hat das nicht nur auf dem Demo gesungen, ja, sondern auch live.
Ich habe es mal live gesehen. Ja.
Du hast live erzählt.
Das war toll. Ich habe Nick Cave zweimal gesehen und bei dem ersten Konzert, das ich gesehen habe, da hat Blixer Bargeld tatsächlich die Kylie übernommen. Ja, und das ist natürlich grandios gewesen, muss man sagen. Ja, also abgesehen davon ist aber auch ihre Rolle, die sie da einnimmt, ganz toll. Und ich habe in einem Interview von 2007, sagt Nick Cave auch, ich dachte schon beim Schreiben an Kylie, ich wollte schon einige Jahre lang einen Song für sie schreiben und war rund 6 Jahre lang regelrecht besessen von ihr. Und ich schrieb mehrere Stücke, aber keins fühlte sich, das braucht immer die große Geste bei Nick Cave, glaube ich. Ja. Aber eins stimmt auch, das sagt er auch und das sind sie beide. Sie ist mit diesem Projekt ein großes Risiko eingegangen und das bewundere ich. Und das war auch so. Ja. Der Alternative-Künstler und Kylie, dieses Mädchen, das man kannte aus hier I Should Be So Lucky und Locomotion und nach danach fand jeder Kylie Minogue gut und das hat ihr ganz viel geholfen. Sie sagt auch selber, das Lied ist eins der liebsten für sie. Ja? Also ganz viele Kollaborationen, auch hier die Mannix, die ich vorhin angesprochen habe, haben einen Song für sie geschrieben und dann ging es später, Can't Get You Out of My Head und so. Also das war ein riskanter Sprung, aber ein großer Sprung.
Und wurde als seriöse Künstlerin dann anerkannt. Ja,
absolut. Es gibt ein Bindeglied zwischen den beiden. Also man fragt sich ja erstmal, wie kommen die beiden zusammen? Aber es gibt ein Bindeglied und das Bindeglied heißt Michael Hutchence von In Excess. Okay. Ja. Mhm. Und er war ja 1987 und bis 1989 waren die beiden ja ein Paar. Und er wiederum war aber ein Freund zu Nick Cave. Und Nick Cave hat irgendwann diese Idee, dieses Lied über ihn gespielt, weil Michael Hutchence und Kylie Minogue haben sich zwar 89 getrennt, waren aber respektvoll als Freunde miteinander verbunden und der hat ihr das dann weitergeleitet und sie hat sofort ja gesagt, zumindest hat sie das in Interviews bestätigt. Also sie sagte wohl, Michael sagte zu mir, mein Freund Nick möchte gerne einen Song mit dir machen. Ich wusste nicht, wer Nick Cave war und ich sagte einfach, oh wie nett. So wie deine Oma sagen würde, oh wie nett, Liebes, möchtest du eine Tasse Tee? Also sie hat sich auf dieses Wagnis eingelassen und ja, es ist geglückt und gelungen. Es hat auch für sie ja auch einen Imagewandel bedeutet. Klar. Und auch es hat auch erstmal ihre Fans irritiert. Also
genau,
der
Song irritiert, haben sie das Publikum irritiert.
Und auch wieder das Thema polarisieren. Also sie haben polarisiert, die beiden. Also die Schöne und das Biest.
Und nicht das machen, was man erwartet. Genau. Von einem, so weder Nick Cave noch Kylie Minogue, insofern ganz toll. Darf ich noch was
vielleicht
zu Ophelia kurz sagen? Ja. Weil das vorhin angesprochen wurde, hier auch mit Taylor Swift und also die Rolle der Ophelia kennt jetzt jeder, glaube ich, im englischsprachigen Bereich. Das wird überall thematisiert, das werden die in der Schule machen und so. Und Ophelia, die wird ja nicht getötet, ja, die wird verstoßen von Hamlet und Hamlet bringt ihren Vater um und dann das ist ja auch ganz toll gemacht in dem Stück, dass eben die Mutter von Hamlet nur berichtet, wie sie sieht, dass Ophelia im Wasser treibt und von ihren Gewändern praktisch im Wasser untergeht. Yeah. Ja, und man weiß eben nicht, ob es Tod oder Selbstmord ist. Und dieses Motiv wird aber immer wieder aufgegriffen und dann eben verändert. Verfremdet von mir aus, wenn man mit Brecht sprechen will. Ja, und da gibt es zum Beispiel ein Gedicht von Georg Heim und ich gehe eben schon davon aus, dass der Nick Cave sowas kennt, wo dann Ophelia plötzlich, weil es im 20. Jahrhundert ist, mit Ratten im Haar an eine Großstadt vorbei treibt. Ja, und dann Rambo hat es gemacht und Rambo ist ja ein ganz wichtiger Lyriker für Bob Dylan und Patti Smith und so weiter und Heine hat über Ophelia was geschrieben und Brecht und Trakl und ich glaube, all das kennt Nick Cave und wird sich irgendetwas dabei rausgezogen haben und dann entweder jetzt weniger im Song selber, im Video eben dann für sich verwendet haben. Und Taylor Swift natürlich auch.
Apropos Video, Kylie Minogue musste nicht im kalten Wasser liegen. Die hatten Wassertanks mit gewärmtem Wasser. Also.
Ja, klar.
Auf Murder Ballads greifen die Cave and the Bad Seeds immer auch wieder auf traditionelle Folk- oder Blues-Songs zurück, so auch beim zweiten Song des Albums Staggerly.
Da sieht man auch mal, dass überhaupt der Bass im ganzen Album toll ist und die Gitarren natürlich auch.
So schön abgedämpft, aber trotzdem total schneidend, ne?
Ja.
Also die Gitarre.
It was back in 32 when times were hard. He had a Colt 45 and a deck of cards. He wore rat drawn shoes and an old Stetson hat. Had a 2840, had payments on that. Steadily.
Und dann gibt's ja diesen einstürzenden Neubauten-Moment, wo die Gitarre dann so richtig Vollgas gibt. Ja. Also ich denke, dass es Blixer Bargeld ist, könnte auch McHarvey sein, aber das ist genial, wie die dann also wirklich auch schon enervierend wird, aber das passt natürlich zu dem Song.
Ja.
Klasse.
Stagger Lee, Pity, ein Song, der auf eine alte, immer wieder neu erzählte Geschichte zurückgeht.
Ja, genau. Also das kommt von Lee Shelton, ein Afroamerikaner, der im 19. Jahrhundert gelebt hat und am Heiligen Abend 1895 seinen Freund Billy Lyons getötet hat. Die waren also miteinander einen trinken und haben sich dann gestritten und er hat ihn erstochen. Das wurde dann irgendwie eine ikonische Geschichte, die von ganz vielen Leuten aufgegriffen wurde. Und bei Nick Cave wird es noch viel drastischer. Ja, also der Stagger Lee, und Stagger kommt von to stagger torkeln, ja, der ist also schon betrunken und der tötet dann den Barkeeper. Und es ist sehr explicit, weil wir ja vorhin diesen Parental Advice Sticker hatten, also da kommen sehr viel Wörter vor, die gepiept werden müssten, und er bringt dann auch noch einen Typen um, einen offensichtlich übergewichtigen, und da gibt es eine homoerotische, auch gewaltsame Fantasie, also das ist sehr, sehr drastisch gemacht und deswegen passt eben da auch der Sound wahnsinnig gut dazu, dieses Staccato-artige der Gitarre und dann, wie gesagt, dieser Blixer-Bargeld-Moment, ich finde das super.
Katharina, du hast so ein bisschen was zur Geschichte, musikalischen Geschichte des Songs noch beizutragen, ne?
Weil mich das total reingezogen hat. Ich habe den gehört und dachte so, wow, und wollte auf die Suche gehen. Und das war auch ein wichtiger Song für Nick Cave, weil er sich in eine gewisse Art Tradition auch stellt mit diesem Song. Also für ihn war das wichtig. Ich habe dann mal geschaut, in welcher Tradition steht er denn eigentlich, und 1923 gab es wohl die erste kommerzielle Aufnahme, und dann 1926 gibt es eine ganz tolle Aufnahme von einer Blueskünstlerin, Maraney, die den Begriff Blues auch geprägt hat, also eine der Urblueserinnen, möchte ich sagen.
Urmutter des Blues.
Ja, doch, wirklich. Wir haben auch schon mal im Meilenstein-Podcast über sie gesprochen.
Frauentag-Special, ne?
Genau, so klingt der Song. Name 1926.
Ist nicht am Lagerfeuer aufgenommen, sondern kommt von der Shellac-Platte.
Ja,
ne?
Genau. Dann arbeiten wir uns mal ein bisschen weiter vor in der Geschichte. Woody Guthrie, ein großes Vorbild für Bob Dylan, und der hat sich natürlich dieser Geschichte auch angenommen und hat sie auf seine Weise dann so vertont.
Jack Lee was a bad man, everybody knows. Spent $100 for just one suit of clothes. He was a bad man. That mean old Stack of Lee.
Also Blues hatten wir, Folk hatten wir. Jetzt gehen wir mal in den Soul, weil James Brown hat es nämlich in den 60ern dann auch nochmal gemacht. Und das ist seine Version von Stagger Lee.
I was standing on the corner when I heard my bulldog bar. He was barking at two men who were gambling. In the dark.
Klingt ganz anders.
Yeah.
Klingt überhaupt nicht morbide.
Yeah.
And Billy. Two men gambling late.
Es gibt sogar auch eine Version von Ike und Tina Turner, finde ich auch ein großer Hinhörer.
Yeah.
Bei Tina Turner, bei I Can Tina Turner heißt der Titel sogar Staggerly and Billy, also da wird der Ermordete auch noch mitgenannt. Mhm. Aber um auf James Brown nochmal kurz zurückzukommen, das war ganz wichtig für die Schwarzen in Amerika, diese Geschichte wieder zurückzuholen und sich auch dieser Geschichte wieder anzunehmen. Das hat so seltsam, wie es erstmal klingt, das hat ihnen ein Stück Selbstbewusstsein gegeben. Es war Trotz, es hat die schwarze Männlichkeit demonstriert, dass man nicht alles mit sich machen lässt und so. Also dahin wurde diese Story, dieser Titel dann auch umgedeutet und ist in die sogenannte Toast Tradition übergegangen. Und da kommt dann...
Das hat nichts mit Brot zu tun.
Nein, kein Toastbrot.
Das wird ja dann noch sogar radikalisiert bei Nick Cave, ne? Weil der Text noch mal krasser ist. Ja.
Genau, also Toast hat nichts mit Tischbruch zu tun, auch nicht mit, mit einem belegten Toastbrot, sondern das ist in der schwarzen Community eine Art Tradition, eine lange rhythmische Erzählung, meist gereimt oder halb gereimt, sehr bildhaft und übertrieben, oft auch humorvoll, kann auch ironisch sein oder provokant. Und die werden dann auswendig vorgetragen. Also wie diese britischen Ballads-Kultur halt eben auf eine andere Art und Weise verbindet Poesie, Rap, Comedy, Storytelling und Performance. Das findet hier statt und das hat eben der schwarzen Community Selbstbewusstsein gegeben, dieser Song, diese Art, irgendwie damit umzugehen. Es gibt auch ein Staggerly von Bob Dylan, allerdings erst 1993, kurz bevor dann auch Nick Cave das aufgenommen hat. Aber finde ich interessant, dass es gibt einfach eine Riesentradition, was diese Story angeht und wie diese Geschichte auch verändert wird und auch mit verschiedenen musikalischen Stilen unterlegt wird. Also es ist wirklich sehr interessant. Könnte man sich mal komplett mal widmen, mal gucken, wie das so...
Und weil ihr Ma Rainey angesprochen habt, ja, Ma Rainey in Beethoven kommt im Tombstone Blues vor und Woody Guthrie, klar, eines seiner größten Vorbilder, wird ja auch in dem Film thematisiert, wo die sich da treffen und so. Mhm. Und natürlich Dylan dann auch als Vorbild für Nick Cave wieder. Also da ist schon sehr viel Referenz und Parallelen da.
Katharina, Staggerly auf den Murder Ballads ist ja fast dem Zufall zu verdanken. Ne? Also das ist so ganz knapp noch da drauf gewitscht.
Genau, also James Clavins hat ein Buch mit nach London genommen. Also die waren schon nicht mehr in Melbourne, haben aufgenommen, sondern in London in den Wessex Studios haben sie die Overdubs gemacht für dieses Album. Es war also kurz vor Ende der Aufnahmesessions und er hat ein Buch mitgebracht, das heißt The Love and the Folk Poetry of the Black Hustler. Und das ist eine Zusammenstellung von diesen Toasts, über die ich eben gesprochen habe, diese Geschichten, dieses Erzählerische der schwarzen Community. Und James hat das Buch mitgebracht zu diesen London Sessions und hat zu Nick Cave gesagt, hat er in einem Interview mal wiederholt, es ist wahrscheinlich zu spät, jetzt noch irgendwas davon in Betracht zu ziehen, aber ich dachte, du solltest trotzdem mal einen Blick darauf werfen, denn das Zeug ist wirklich großartig. Und er überflog es und blieb bei Staggerly hängen. Und dann haben sie das in einer Art Last-Minute-Session dann noch schnell eingespielt.
Das heißt, das Ding ist, glaube ich, irgendwie in einem Take.
Ja, also es sollte auf jeden Fall, die musikalische Anweisung von Nick Cave war, es soll sexy und böse klingen. Und da kommt dann auch dieser Bass von unten so dazu, der so schön treibt, was auch Pitti eben schon sagte. Und er will sich wirklich in diese Tradition stellen, diese Songs. Ja. Das ist das Ziel von Nick Cave. Er möchte diese Tradition ergänzen und er möchte in dieser Tradition genannt werden. Und das zeigt wieder die Intention dieses Konzeptalbums, der Murder Ballads, der Mordballaden. Die gehört definitiv dazu.
Und dass wir da eine Improvisation hören, zeigt auch die Qualität von dieser Band. Ne?
Ja.
Unglaublich. Es gibt im Folgenden, dem dritten Song, noch eine Figur namens Lee. Das ist Henry Lee, ursprünglich auch als schottisches Volkslied Young Hunting bekannt. Das ist ein weiteres Duett. Hier singt den weiblichen Part die damalige Lebenspartnerin von Nick Cave, die britische Künstlerin und Singer-Songwriterin PJ Harvey. Hier kommt Henry Lee.
Get down, little Henry Lee, and stay all night with me.
Pity. PJ Harvey als Duettpartnerin ist dir lieber sogar noch als Kylie, hast du erzählt.
Ja, das hat natürlich auch so ein bisschen was mit der Geschichte zu tun. Also PJ Harvey erstmal auch eine wirklich wunderbare Künstlerin und Alternative-Künstlerin da aus England. Und die haben sich ja wirklich heftig verliebt. Und bei Nick Cave, wie gesagt, geht's nicht mit leisen Gefühlen, sondern das ist eine wirklich heftige Liebesaffäre gewesen. Hat wohl nur ungefähr ein Jahr gehalten. Es gibt da verschiedene Versionen, aber angeblich haben sie sich wohl auch verliebt bei dem Video zu Henry Lee. Und das ist ja wirklich auch ein wunderschönes Video, wie die miteinander tanzen. Und es ist ein ganz inniger Kuss auf dem Cover der Single auch dort. Aber es hat nur ein Jahr gehalten und sie hat sich tatsächlich von ihm per Telefon getrennt, was ihn dann furchtbar in eine Krise gestürzt hat. Er hat ja, war ja eh lange drogenabhängig und da wurde es wohl dann auch noch schlimmer. Und er hat dann auch diese Trennung und diese Liebesaffäre in dem Album The Boatman's Call, also das nächste Album, dann verarbeitet. Und ich finde aber auch, das hat natürlich auch so an dem Song, der so im Walzertakt ist und dieses Miteinander singen, finde ich fast noch ein bisschen schöner als dieses Duett mit der Kylie. Und PJ Harvey hat dann die Trennung auch noch verarbeitet in ihrem Album Is This Desire. Also die beiden, und Nick Cave sagt wohl, er ist immer noch fasziniert von ihr. Die beiden konnten wohl nicht miteinander, aber auch nicht ohne einander. Mhm. Also es hat natürlich dann, wenn man das so ein bisschen weiß, findet man das Duett, oder ich jedenfalls, nochmal schöner.
Auf jeden Fall. Katharina, Henry Lee ist wieder so ein Song mit einer unglaublich langen Geschichte, der Nick Cave und PJ Harvey ihren ganz eigenen Stempel aufdrücken.
Ja, das hat Pitty ja eben schon gesagt. Dieser Song ist praktisch die Vorahnung ihrer Liebesgeschichte, wenn man so möchte. Es gibt eine Anthology of American Folk Music von 1952. Und da schreibt Harry Smith, der hat die zusammengestellt, eine kurze Inhaltsangabe und die passt sehr gut, auch dann zu dem Ende der Beziehung von den beiden. Verschmäht Angebot kostbarer Zierde, Vogel verweigert Hilfe für Ritter, denn Dame in den Brunnen gestoßen hat. So, also das ist die Kurzfassung.
Eine Kurzfassung im Telegram-Stil. Genau.
Diese Anthology ist aber wichtig, weil das ist auch ein Traditional und auch wieder kam James Clavins mit einem Buch, also mit diesem Buch, eben zur Aufnahme vom Album Murder Ballads. Und diese Anthology war ganz wichtig bei Bob Dylan, bei John Baez, also auf alle, auf die sich Nick Cave hier beruft. Und in der Kategorie Balladen, also Ballads, ist Henry Lee der erste Song, der aufgeführt ist. Mhm. Also auch das passt wieder ins Bild rein von Nick Cave, sich in eine gewisse Tradition hineinzustellen. Und diese Ballade hat mehrere Titel. Also kommt drauf an, wo du hinschaust. In Schottland heißt sie Young Hunting, in England heißt sie Earl Richard oder The Proud Girl, in den USA ist sie The False Lady oder Song of a Lost Hunter oder Love Henry, und Henry Lee ist dann das, was, glaube ich, am Ende unten rauskam, so kann man sagen. Und die ursprüngliche Geschichte ist im Prinzip, dass ein junger Ritter, The Young Hunting, auf dem Pferd ausreitet, um seiner Geliebten zu sagen, dass er eine Frau ganz weit weg, die ganz weit weg ist, viel mehr liebt als sie. Und sie nimmt ihn dann mit ins Haus, macht ihn betrunken und bringt ihn dann um. Das ist am Ende die Geschichte. Dann kommt noch ein Vogel, der setzt sich auf ihn. Der Vogel ist der Zeuge für den Mord. Und der Vogel verrät dann auch den Mord später an den König. Die Frau, die Geliebte, die gekränkte Geliebte, schmeißt den Ritter in den Brunnen. Und er wird dann da durch den Vogel wieder gefunden. Und dann verbrennt man die Frau auf dem Scheiterhaufen. Eine, die man glaubte, dass sie es sei, verbrennt nicht. Dann holt man sie wieder runter. Und die Geliebte schmeißt man dann auf den Scheiterhaufen und die verbrennt dann. Und das ist dann der Beweis, dass sie es war. Also eine irrwitzige Geschichte, die Nick Cave aber gar nicht in Gänze dann auserzählt.
Das wird stark verkürzt, aber eins ist doch vollkommen klar. Man sagt nie einer Frau, dass man eine Schönere mehr liebt. Das ist also ein Kardinalfehler, oder? Also das darf man nicht einfach.
Ja, also wir haben auch in der Redaktion eben drüber diskutiert. Wir hatten das Gefühl, dass die Geliebte, die dann, die mit der er dann Schluss macht, irgendwie. Also keine Ahnung.
Auch wieder schön, im Prinzip stilistisch ähnlich wie bei Where the Wild Roses Grow. Beide sprechen, singen und aus beiden Perspektiven wird die Geschichte erzählt.
Mhm. Katharina, du hast noch eine kleine Geschichte, die dir aufgefallen ist.
Ja, ich habe mir die Lyrics alle ausgedruckt und habe mir jedes Mal die Stelle markiert, wo der Mord stattfindet. Und irgendwann dachte ich, da ist aber kompositorisch ganz schön was los, beziehungsweise da kommt immer ein Soundeffekt dazu. Da wird immer Sounddesign gemacht. Also an der Stelle, an der der Mord passiert, bekommen wir über Sounddesign, über das eigentlich Unbewusste nochmal sowas mitgegeben. Nochmal, also da sticht nochmal so ein Messer nach oder da hört man nochmal Schüsse. Und bei Henry Lee ist es tatsächlich so eine Art Klingenmessergeräusch.
Ah, genau, stimmt.
She leaned herself against the fence just for a kiss or two. And with a little penknife held in her hand,
da.
Well, she plugged him through and through.
Das ist super.
Und es geht dir einfach unter die Haut. Und das macht so viel aus, das an dieser Stelle zu platzieren. Ja. In der Komposition, direkt, wenn der Mord passiert, dich vom Gefühl her im Unterbewussten mitzunehmen. Bei Stagger Lee.
Und danach setzt sie mit ein.
Genau.
PJ Harvey.
Ja. Ja.
Das direkt nach diesem Soundeffekt setzt sie mit ein und singt dann. Es ist ganz toll. Ja.
Bei Stagger Lee ist es ein bisschen plakativer. Da hört man am Ende die Schüsse, also da finden ja zwei Morde statt, aber ich habe jetzt mal den zweiten Mord rausgegriffen, wo dann Billy erschossen wird, der vor ihm kniet und ich sage jetzt nicht, was er macht, da muss man selber in den Text gucken. Und dann vier Schüsse oder was in den Kopf bekommt. Und hier geht's. Wow, das ist Avantgarde. Das musikalische
Avantgarde.
Das sind
die einstürzenden Neubauten.
Ja.
Wow.
Das sind die.
Genau, das ist der Blicksack-Bargeld-Moment.
Genau. Also, das geht durch Mark und Bein.
Genial.
Ja. Wow.
Und damit hört der Song auf. Also er schafft Atmosphären, er schafft Welten.
Ja.
Und auch beim Song of Joy schafft er eine Welt. Er illustriert, wenn der Mann erzählt, dass er nach Hause kommt und seine Familie findet um Mitternacht, illustriert er das im Sounddesign.
I was a doctor then, Joy and the girls were on their own. Yeah.
Boah, hier an der Stelle hört man richtig die Wölfe heulen um Mitternacht. Also es soll eine Tageszeit verdeutlichen. Warum macht er das? Um die Leute mitzunehmen, in die Geschichte reinzuziehen. Bei Wild Roses macht er es auch. Mit einem ganz, ganz kleinen Geräusch. Wir hören mal die Stelle.
Die Glocke.
Die Totenglocke.
Die Totenglocke.
Die Totenglocke.
Super.
So, und das ist der.
Das
ist der Zeigefinger des Regisseurs. Und der Regisseur ist an dieser Stelle Nick Cave, der dich mitnimmt und der dein Unterbewusstsein mit diesen Sounds
triggert
und kitzeln will. Und ich krieg da
Gänsehaut.
100
Mal gehört, aber da fällt es einem auf. Ne?
Genau. Und der Zeigefinger deshalb, weil er genau diese Stelle hervorheben will, wenn ich Geräusche platziere, egal ob im Film oder im Hörspiel oder wo auch immer, dann leiten die mich an der Geschichte entlang. Dann möchte, das ist der Zeigefinger. Das ist die Leitplanke.
Ja.
Und also das ist mir ganz wichtig hier an der Stelle zu sagen, weil er hier wirklich als Sounddesigner arbeitet auf dem kompletten Album. Es ist wunderschön. Also es hat mir wahnsinnig viel Spaß gemacht, dieses Album auch mit diesem Ohr zu hören, weil das ist ein anderes Ohr, womit man es dann hört.
Ja, das dritte Ohr. Der Closer vom Album Murder Ballads ist eine alte Dylan-Nummer, Death is Not the End, damals 1988 auf dem eher verschmähten Dylan-Album Down in the Groove rausgekommen. Nick Cave and the Bad Seeds setzen hier nach den ganzen Morden einen tröstlichen Schlusspunkt. Alle sind tot, aber der Tod ist nicht das Ende.
When you're sad and when you're lonely and you haven't got a friend, just remember that death is not the end.
And all that you held sacred falls down and does not mend. Just remember that death is not the end.
Not the end. Not the end. Just remember.
Pity, Death is not the end. In der Vorbesprechung hast du erzählt, dass das deine Lieblingsnummer auf dem Album ist. Erzähl uns warum.
Ich liebe dieses Lied einfach. Also, das ist auch der Version von Dylan von Down in the Groove wirklich überlegen. Ich finde, das ist ein perfektes Ende für dieses Album, das voll ist mit allem Bösen und Morbiden und Abgründigen. Und das ist so ein bisschen Trost am Ende und das passt perfekt. Es ist ein sehr einfacher Song. Jetzt darf ich auch mal was Musiktheoretisches sagen. Es hat die Akkorde C-Dur und G-Dur und im Mittelteil kommt ein F noch. Also das ist wirklich überschaubar, kann jeder mal ausprobieren. Aber es ist eben in seiner Einfachheit genial. Und das geht los mit dieser, wie die Orgel am Anfang einsetzt. Und dann, ich stelle mir das wirklich bildlich so vor, wie bei einem Begräbnis, wo Nick Cave als erster singt, Anita Lane kommt, Kylie singt, PJ Harvey singt, Jane McGowan singt von den Pogues, Thomas Whittler der Drummer ist von den Bad Seeds und Blixa Bargeld mit dieser sehr sympathischen Stimme auch. Und es ist eben niemals der perfekte Gesang, aber der perfekte Gesang würde zu diesem Lied auch gar nicht passen. Man hat eben diesen Trost am Ende und das liebe ich und das verkörpert dieses einfache Lied so wie ganz wenige. Also ich habe in meinem Podcast auch schon über meine Folge über erste Worte, also hier die Eingangszeilen von Songs und von Alben gemacht und auch über letzte Worte und da ist es ein perfektes Beispiel, finde ich. Ja, und wie gesagt, es wird tödlich enden für uns alle irgendwann, aber das ist so ein positives positiver Blick, ja. Wir sind in Gedanken noch irgendwie da und im Herz von Menschen oder wenn man religiös ist, gibt es ewiges Leben oder so, ja. Und natürlich, die Musik bleibt übrig. Ich finde den wunderschön.
Es ist die Conclusio des Albums, Katharina. Das Wort ist heute gefallen.
Das stimmt, als wir zur Kantine liefen. Ja, es fasst alles zusammen und es ist ein schönes Finale. Pitti, du hast angesprochen, dass da auch viele Mitwirkende nochmal auftauchen, das ist eigentlich wie, wenn man hier, hey Jude, wenn man nochmal irgendwie so zusammenkommt und sagt, hier, wir gucken da nochmal drauf und alles halb so schlimm. Und das ist ja auch das, was Dylan mit diesem Song auch ausdrücken wollte, diese Hoffnung, die dahinter steht, das ewige Leben, also Death is not the end ist ja ein Bibelzitat, also der Tod ist nicht das Ende, kommt aus dem Buch Jesaja, Kapitel 26, Vers 19. Es ist ein hoffnungsspendendes Stück. Und es ist in dieser christlichen Phase von Dylan natürlich zu verorten, 1988 erschienen. Aber das zeigt einfach, wie sich Nick Cave auch mit Dylan beschäftigt und wie auch Religion auch bei Nick Cave schon auch eine Rolle spielt. Ja. Also es ist ein Hoffnungsschimmer am Ende, wenn man diese Platte durchgeschafft hat.
Ja, wenn man dann noch unter uns weilt. Pitti, du bist unser Gast. Was ist für dich das Vermächtnis von dem Album?
Es ist der Reiz auch der Unfertigkeit. Ja? Also Katharina hat zwar vorhin angesprochen, wie viele perfekte Momente es gibt, aber wenn man jetzt zum Beispiel O'Malley's Bar sich hört, dann merkt man auch, wie viel Fehler da auch beim Singen drin sind. Aber gerade dieses Ausprobieren, dieses etwas Unkonventionelles, wie nur über Tod und Mord zu sprechen in Songs, einfach zu machen, uns nicht glatt zu bügeln, sondern Emotionen zu transportieren, das zeigt dieses Album. Das ist auch ein Vorbild, gerade heute, ja. Muss nicht alles glatt bügeln, muss nicht über alles nochmal was drüber laufen, sondern das zeigt dieses Album. Und für mich ist es ja nach wie vor der Übergang zu den größten Werken von Nick Cave, weil ich glaube, dann wusste er auch, er kann jetzt tun, was er wirklich will. Komplett und The Boatman's Call und No More Shall We Part sind für mich dann nochmal musikalisch noch bessere Alben. Aber das ist das Vermächtnis, Unfertigkeit einfach machen und probieren und das wird dann trotzdem ein Riesenerfolg. Das ist das Vermächtnis.
Danke. Und Katharina?
Für mich ist es ein Gesamtkunstwerk. Es ist ein Kunstwerk und es möchte so betrachtet werden. Und es ist die Mona Lisa von Nick Cave.
Okay, und die wird ja heute noch betrachtet.
Genau.
Gerne. Ne? Ja, ich danke euch beiden ganz herzlich. Pitti, war schön, dass du bei uns warst. Gerne wieder.
Toll. Vielen Dank, sehr gerne.
Mord und Totschlag war die letzte Stunde hier unser Thema. Wer sich darüber hinaus noch für reale Verbrechen interessiert, dem sei der Podcast Sprechen wir über Mord empfohlen. Da redet unser Kollege und ARD-Terrorismus-Experte Holger Schmidt mit dem ehemaligen Bundesrichter Thomas Fischer über wahre Verbrechen. Fischer ist einer der profiliertesten Kenner der deutschen Justiz. Gemeinsam nehmen sie die Fälle, die oft blutig, grausam, mitunter verstörend daherkommen, auseinander, ganz ähnlich wie bei uns eben, aber nie blutriefend inszeniert, sondern juristisch schlau seziert. Wir haben das nur musikalisch gemacht. Was steckt hinter der Tat? Wie sind die Richter zu ihren Urteilen gekommen? Was hat das mit Recht und Gerechtigkeit zu tun? Und was sagt unser Umgang mit solchen Taten aus über uns und unsere Gesellschaft? Passt echt irgendwie ziemlich gut zu dem, was wir jetzt hier erzählt haben. Sprechen wir über Mord, gibt's jeden zweiten Montag in der ARD Audiothek und überall natürlich, wo es Podcasts gibt.